Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhnt. Mein heutiger Gast ist Philosoph, Informatiker und Logiker und schon seit 25 Jahren im UX-Geschäft. Inzwischen ist er als strategischer Berater unterwegs und dementsprechend haben wir uns auch sehr viel über übergreifende strategische Themen unterhalten. Nicht zuletzt auch über das neue Buch von Don Norman, Designing for Humanity. Bei der Buchvorstellung in Düsseldorf hat mein heutiger Gast einen einleitenden Vortrag gehalten, den wir natürlich im Podcast auch aufgegriffen haben. Darin ging es unter anderem darum, dass eben das sich hineinfühlen in die Lebenswelten unserer Kunden sehr entscheidend ist, aber auch Kundenzentrierung nicht immer alles, sondern nur ein Aspekt unter vielen, wenn wir Digitalisierung besonders in Unternehmen gestalten. Ein wichtiger Aspekt, den wir besprechen, ist auch, dass wir Komplexität, da wo Dinge komplex sind, nicht verstecken sollten und natürlich auf der anderen Seite die Erlebnisse für unsere Kunden so angenehm und einfach wie möglich zu gestalten. Aus seiner Erfahrung als Enterprise-Architekt bringt mein heutiger Gast auch viele Inspirationen mit, wenn es darum geht, ein gesamtes soziotechnisches System zu gestalten und mit den Menschen zu arbeiten, die in diesen Unternehmen unterwegs sind. Er lässt uns auch teilhaben an seinen Tipps, wie wir innere Widerstände gegen Veränderungen in Unternehmen überwinden können und womit man anfangen kann, um die Veränderung zu einem höheren UX-Reifegrad im Unternehmen voranzutreiben. Nicht zuletzt besprechen wir natürlich auch wieder Tipps für angehende Führungskräfte und schließen den Kreis zu unserer anfänglichen Diskussion darüber, wie man als Führungskraft und auch als Unternehmen Safe Spaces entwickeln kann, in der sich Mitarbeiter optimal entfalten, gerne im Unternehmen arbeiten und ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lead UX, the User Experience Leadership Circle, eurem Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Landschaft des UX Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Rainer Sachs, Senior Consultant Strategy and UX bei UX&I. Danke, Rainer, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist.
Ja, vielen, vielen Dank, Thomas, für die Einladung und ich freue mich total auf das Gespräch und finde das super, ne? Also auch, weil wir uns ja vor kurzem tatsächlich mal kennengelernt haben, also so face-to-face, jetzt nach all den ausschließlich Videocall-Zeiten eigentlich auch eine total tolle Sache. Und jetzt sprechen wir hier im Podcast, finde ich voll super.
Ja, geht mir ganz genauso. Und als allererstes bitte ich immer meine Gäste, sich kurz vorzustellen. Also magst du noch ein bisschen was über deine aktuelle Rolle erzählen und auch so über deinen Background, wo du herkommst, was du bisher schon gemacht hast?
Ja klar, gerne. Also ich bin aktuell bei UX&I als Senior Consultant Strategy und UX. Ich kümmere mich dort mit meinen Kolleginnen generell ja auch viel um so B2B-Anwendungen. Wir machen, oder das ist das, was ich eigentlich hauptsächlich mache, kümmere mich um unternehmensinterne Enterprise-Tools, die stark fachlich geprägt sind und einen tiefen Eingriff sozusagen in das Business der Kunden ermöglichen oder denen dabei helfen, das Business auf die nächste Stufe zu heben in der Digitalisierung. Also ich mache eigentlich zurzeit und schon eine ganze Weile eigentlich tatsächlich kein Consumer-Kram, sondern im Prinzip Enterprise-UX. Ich war lange Zeit als Freelancer unterwegs, auch schon in dem Bereich und davor bei Synastrada, habe dort das UX-Team aufgebaut und davor noch andere Dinge, Elephant 7, Springer und Jacobi, und also ich bin da irgendwie in dem Business schon sehr lang, 25 Jahre. Und davor habe ich Philosophie und Logik studiert und ein bisschen Informatik sogar noch, und das blendet alles ineinander. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz schön.
Ja, super spannend. Wir haben uns ja, wie du eben erwähnt hast, vor kurzem auch tatsächlich mal persönlich kennengelernt, was mich auch besonders gefreut hat, weil es auch ein sehr spezielles Event war, bei dem wir gemeinsam waren, also du sogar auf der Bühne, ich im Publikum. Und zwar die Buchvorstellung von Don Norman. Da hattest du ja auch einen Vortrag einleiten, den ich auch sehr inspirierend fand. Und so, ich habe mir ein paar Sachen notiert dazu. Mal sehen, ob ich jetzt alles so auch gut und richtig verstanden habe, was du berichtet hast. Aber ein wesentlicher Punkt, den ich mir so mitgenommen habe, dass du ja stark dafür plädiert hast, dass es mehr so um Zusammenarbeit und Co-Creation geht in unserer Branche. Kannst du darüber noch so mal ein bisschen was erzählen, was so die Kernbotschaft eigentlich deines Einleitungsvortrages bei dem Event war?
Ja, also spannend, dass du gerade den Co-Creation und Collaboration-Teil rausnimmst, ne? In der Tat, das ist ein super wichtiger Aspekt. Vielleicht gehe ich zuerst darauf ein und setze das dann in den Kontext eigentlich zu den Fragestellungen, die mich da geleitet haben bei dem Vortrag. Ich glaube, dass wir, und das ist auch ein Teil, was Don Norman in seinem Buch sagt, ne? Also, dass wir lernen müssen, einfach noch viel stärker mit den anderen Menschen, mit denen wir zu tun haben, zusammenzuarbeiten. Und ich glaube auch, dass wir uns über unsere Branche, also vor allem Tech, digital, hinaus auch noch weiter vernetzen müssen, ne? Also, um ja, letztlich für eine bessere Welt zu arbeiten. Bessere Welt gleich, vielleicht zuerst zu Collaboration und Co-Creation. Ich finde es halt also erschreckend, wie oft man eigentlich vor Kundenprojekten steht, die es gar nicht zulassen, dass man irgendwie mit Nutzern spricht oder dass auch mit Kolleginnen, ne, draußen, die sagen so, nee, nee, ich weiß schon, wie das geht und so weiter. Und man gar nicht irgendwie in die Lage versetzt wird oder sich selbst in die Lage versetzen kann, mit anderen Leuten tatsächlich intensiv zusammenzuarbeiten. Und das ist jetzt in dem Kontext, in dem ich jetzt bin, glücklicherweise total anders, ne? Also dadurch, dass ich ja jetzt die Möglichkeit habe, einfach hart Enterprise UX zu machen mit Anwendungen, die das Kerngeschäft von den Klienten berühren, ne? Also keine Ahnung, die haben SAP von Anno Dunemal, das muss irgendwie weg, weil der TÜV abgelaufen ist. Wie gehen die Geschäftsprozesse jetzt wirklich? Und das kriegt man nur raus, wenn man mit den Leuten spricht, die das jetzt benutzen, die das vielleicht damals designt haben, die jetzt die Geschäftsprozesse von hinten durch die Brust ins Auge irgendwie ja, also bewirtschaften sozusagen. Da geht es gar nicht anders. Ja, man muss kollaborieren. Und das funktioniert super. Ja? Und wenn man es schafft, eine ordentliche Zusammenarbeit oder eine Basis zu haben mit den Leuten, dann kommen die auch auf tolle Ideen, auf die man natürlich selber nie kommen würde. Ne? Und aber zusammen ist das super. Ein Aspekt, der dabei, den ich versucht habe, in meinem Vortrag auch stark zu machen, ist der, und das führt jetzt vielleicht sogar ein bisschen weg von unserer eigentlichen Arbeit, aber nur ganz wenig. Wir haben immer über Empathie gesprochen. Thomas, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also oft hat man, wenn man mit anderen UXerInnen spricht, immer so, ja, wir müssen Empathie zeigen für das, was die Leute brauchen und uns da reinfühlen und so weiter. Und ich bin in der letzten Zeit ein bisschen von dem Empathiebegriff abgekommen, weil ich glaube, dass wir uns letztlich nie in die anderen Leute tatsächlich reinfühlen können. Vor allem dann nicht, wenn deren Lebensrealitäten halt so fundamental anders sind als unsere, ne? Und das weist jetzt so ein bisschen auf die Frage nach einer besseren Welt hin. Wir können nicht, wenn wir in unserer eigenen Bubble schwimmen, wenn wir nur mit Leuten, die unseren Erfahrungshorizont teilen, zusammenarbeiten, den Weg in eine bessere Zukunft finden, ne? Bessere Zukunft heißt, und so habe ich das jetzt da in meinem Talk damals zusammengefasst, eine, wo die Welt nicht brennt, anders als jetzt. Und wo alle lang und in Frieden leben können. Auch nicht so wie jetzt mit all den Kriegen, all den schlimmen Dingen, die jetzt passieren. Ich würde jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, uns ist allen bewusst, dass wir an einem Scheideweg stehen als Menschheit, ja, und dass wir uns zusammenraufen müssen, um das Ende sozusagen, das naht, abzuwenden. So, und welche Rolle haben wir als Designer da drin? Und da ist eine also wirklich ein weiter Bogen, aber da ist es wichtig für uns, dass wir besser lernen zusammenzuarbeiten und Co-Creation zu machen mit Leuten, die wir auch nicht verstehen, wo wir unser Empathie-Ideal vielleicht ersetzen müssen durch eins, was auf Mitgefühl basiert, ne? Wo man anerkennt, dass ich nie wirklich mich in deine Schuhe versetzen kann, wo ich aber weiß, dass mein Mitgefühl mir hilft, auf die anderen Personen zuzugehen und gemeinsam eine Lösung zu finden. Und ja, und sozusagen zuhören und den anderen Leuten eine Stimme geben. Ja? Das ist, glaube ich, ein kleiner Shift, so kann sich das vielleicht anhören. Aber ich glaube, es ist fundamental dafür, dass wir fundamental dafür, für uns in die Lage zu versetzen, Teil einer Lösung zu sein für die globalen Probleme. Das ist nur ein ganz kleiner Teil, ne? Wie gesagt, aber es ist einer.
Geht, wenn ich es richtig verstehe, schon auch in die Richtung, in die Don Norman jetzt in seinem Buch anspricht. Also ich weiß noch, als er dann auf der Bühne war, hat er auch so einen Satz gesagt und er meinte eigentlich, Human-Centered Design ist nicht der richtige Weg, sondern steht, glaube ich, so auch im Buch Humanity-Centered Design. Also ist das, geht das in die Richtung?
Genau, also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall in die Richtung geht. Ne? Ich bin jetzt nicht hier, um irgendwie, weiß ich nicht, Nuancen und Unterschiede zu dem, was Don Norman in seinem Buch schreibt, irgendwie zu meinen Gedanken da irgendwie aufzuzeigen. Also ich finde das wichtig, dass er das sagt, und ich finde auch die Motivation und die Herleitung, die er da verbringt, hat natürlich super wichtig. Ja? Weil er ist jetzt ja auch schon über 90, oder? Ja, ist er.
Ende,
Er
ja,
ist,
fast, glaube ich, fast 90 Jahre, ja.
genau, oder 87 oder was ist er, ne? Glaube ich. Ich weiß, ist auch egal. Also er ist jedenfalls nicht mehr der Jüngste. Und er hat ja nun super wichtige Sachen beigetragen zu unserer Zunft, die er sozusagen begründet, ja, und mit Design of Everyday Things auch so natürlich, und nicht nur damit, aber damit auch ein Standardwerk vorgelegt, auf das er jetzt in dem Vortrag ja auch Bezug genommen hat, indem er sagt, naja, das Krasse ist halt, was ich dort nicht geschrieben habe, ja, das, was dort fehlt, das ist das, was er dann jetzt versucht nachzuholen, ne? In Design for a Better World, wo er darüber spricht, dass die realen Kosten der Everyday Things, die wir designen, der Impact, den das hat auf den Rest der Welt, ja, dass das einfach außen vor gelassen wurde, weil er dasselbe auch nicht gesehen hat. Ja? Und das ist, finde ich, genau die richtige Mahnung. Ja? Und das, also für mich ist das, war das auch von dem, was er erzählt hat, der Kernsatz, ne? Dass wir als alle, ja, als UXerInnen, als DesignerInnen überhaupt eine lange Zeit blind waren vor den Effekten, die Dinge haben oder die wir erzeugen oder die unsere Tätigkeit tatsächlich hat. Ne? Bei Don ging es stark um die Produkte, die gemacht werden. Ich habe versucht, auch vor dem Hintergrund, ne, weil ich ja so ein bisschen den einleitenden Talk dazu zu Dons Part irgendwie geben sollte. Ich habe versucht, hauptsächlich auf uns als Gruppe, auf uns DesignerInnen einzugehen und zu sagen, Leute, wir müssen uns selber auch mal ins Gericht nehmen. Ne? Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Was können wir tatsächlich tun und wo ist unser Bewusstsein vielleicht nicht ganz da, wo es sein könnte? Ne? Man muss ja feststellen, dass jetzt gerade in Deutschland, ja, die Disziplin immer noch ziemlich weiß ist. In den Führungsriegen viel zu männlich, ja. Ich bin ja selber ein alter weißer Mann, ne? Kann ich ja jetzt auch nicht abstreiten, aber ich kann es jetzt sagen halt, ne? Ich hätte das früher vielleicht auch in der Form nicht gesehen, aber wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, ja, dann ist es einfach super essentiell. Und dass wir uns öffnen, dahin, ne? Und neue Stimmen zuzulassen, Spaces zu schaffen, in denen die Menschen, die mitarbeiten könnten, auch kommen, um mitzuarbeiten. Ich glaube ja, und das sah Don nicht so, ich glaube, wir UXerInnen sind eigentlich irgendwie nette Leute. Ne? Also Du bist ja ein netter Typ, Thomas, ne? So wie ich dich kennengelernt habe. Und ich lerne so viele nette Menschen kennen, ne? In
Ja.
dieser Branche. Ich hab gesagt, naja, die Branche zieht jetzt nicht unbedingt irgendwie über, ja, wie sagt man, domineering Characters irgendwie an, ne? Also Leute, die ganz schlimm sind und andere nicht zu Wort kommen lassen, so, sondern man wird ja UXerin, wenn man Bock hat, anderen Leuten zuzuhören und mit denen zusammen irgendwie eine Lösung zu finden. Ja, und vielleicht müssen wir da noch einen Schritt weitergehen, ne? Also Empathie durch Compassion ersetzen und durch Understanding. Verstehen, was die andere Person bewegt. Vielleicht müssen wir auch mehr politischen Aktivismus lernen, ne? Um unseren Teil beizutragen. Und das waren auch noch so zwei Punkte, die mir wichtig waren. Vielleicht müssen wir auch unser Verhältnis zu Komplexität und zu Constraints, also so Einschränkungen irgendwie revidieren, wo wir immer früher gesagt haben, ja, oder das, ne, das ist eher sozusagen so ein bisschen auch meine Geschichte und ich bin vermutlich da nicht der Einzige. Ich habe immer früher gedacht, ja, also das ist alles so kompliziert, ja, was da draußen ist in der Welt. Damals, als bei Kindle irgendwie Whispersync aufkam, ne, man liest auf einem Gerät und auf dem anderen wird synchronisiert und man kann an derselben Stelle weitermachen. Ich bin ja nun schon ein bisschen älter und habe das erlebt, wie das losging. Ja? Für wahrscheinlich viele ist das Standard. Gut, ist das für mich heute auch Standard, aber wie das losging, und ich so, war krass. Ne? Also die Komplexität, dieses Synchronisieren, dieses Merkens, wo bin ich eigentlich? Ja? Das wegzubekommen, ist super. Komplexität reduzieren, super. Genauso bei irgendwelchen Anwendungen, bei irgendwelchen Services wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Müllentsorgung. Ja, man hat einen gelben Sack, da schmeißt man alles rein, das wird schon gut sein. Ja, Atomkraft ist sicher, wird schon gut gehen. Ja, so, also die ganze Komplexität, die in sowas wie Energieerzeugung steckt, die in Abfall steckt, die in Fertigungsmechaniken steckt, die in Services stecken, die wir selber bauen, wo wir hingehen und sagen, na, wir könnten der Nutzerin klar machen, wie kompliziert das eigentlich ist. Oder aber wir verstecken das komplett und abstrahieren das weg. Ich glaube, da müssen wir ein neues Verhältnis zu finden, weil wir, glaube ich, sehen müssen, dass die Komplexität nicht weggeht. Ja? Und dass es eigentlich ein Antipattern ist, Komplexität zu verstecken. Komplexität erklären, ja. Aber verstecken nicht, wie es genau geht, weiß ich auch nicht. Also, aber das ist was, glaube ich, worüber wir anfangen müssen nachzudenken.
Ja, das war tatsächlich auch noch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte aus deinem Vortrag. Also exakt das, was du gesagt hast, reevaluate complexity und so weiter. Dass wir genau dahin kommen müssen, dass wir Sachen, die kompliziert sind, nicht vereinfacht darstellen und dann vielleicht auch verharmlosen dadurch.
Genau,
Ja,
verharmlosen ist ein
das war für
super
mich
Wort
auch ein
da.
herausstreichender Punkt.
Ja.
Ja, und
Und
dann, also nochmal, wenn wir praktisch auf den Vortrag von Don zu sprechen kommen, er hat ja im Prinzip auch so ein bisschen kritisiert, dass wir als UX-Designer immer auch so ein Zahnrad in der ganzen Maschinerie waren, die dann letzten Endes auch Produkte gut verkaufbar gemacht haben. Ne? Wir haben also nicht nur UI-Design, also die tatsächliche Oberfläche, mit der vielleicht jemand eine Software bedient. Sondern insgesamt auch das ganze Produktdesign oder womöglich auch den ganzen Verkaufsprozess so geschmeidig gestaltet, dass Unternehmen einfach immer mehr Produkte verkaufen, was für die Unternehmen natürlich gut war, aber letzten Endes halt viele Folgeprobleme nach sich gezogen hat, wie du schon gesagt hast, für die Umwelt etc. Und das ist jetzt eigentlich dann auch genau der interessante Punkt. Das bringt mich auch wieder so zu deiner Einleitung, zu den Produkten, bei die du jetzt praktisch betreust, dass wir mit anderen Disziplinen uns auch an den Tisch setzen müssen und verstehen müssen, wie die eigentlich denken. Also ich stelle mir vor, wenn du jetzt Digitalisierung in Unternehmen betreust und neue Produkte dafür schaffst, dann ist das ja bestimmt auch immer ein Teil Organisationsentwicklung. Also es bringt ja im Prinzip eigentlich nichts, wenn man einen schlechten Prozess nur digital abbildet. Das bleibt dann immer noch ein schlechter Prozess. Also es geht doch sicherlich dann auch darum, dass man die Prozesse nochmal hinterfragt und guckt, wie man erstmal ja Arbeitsweisen vielleicht in den Unternehmen optimiert, bevor man die dann digitalisiert, oder?
Ja, ganz genau. Also das, also einen schlechten Prozess zu digitalisieren, bleibt ein schlechter Prozess, ja. Also ein Fax durch irgendeinen anderen, genau so einen Kanal zu ersetzen, bringt natürlich gar nichts, klar. Und die Aufgabe beinhaltet immer natürlich irgendwie so Organisationsentwicklungsanteile, ne? Aber ich glaube, was wichtig ist, ist auch festzustellen, dass das auch wieder Spezialisten braucht. Ne? Es gibt ja Menschen, die können das ganz speziell. Die sind OrganisationsentwicklerInnen. Und auch mit denen richtig zu kollaborieren, ist natürlich eine Herausforderung. Ne? Oder also jetzt sprechen wir über OrganisationsentwicklerInnen, aber es betrifft eigentlich alle anderen Disziplinen. Weil wir sind ja nun mal in dem, was wir bauen, Teil von so einem soziotechnischen System. Diese soziotechnischen Systeme ändern sich. Ja? Ich kann nicht einen Strang, wie zum Beispiel jetzt Dokumenteneingang über Fax, einfach durch einen anderen ersetzen und den besser machen und sonst bleibt alles gleich. Ja? Dann bleibt es halt vielleicht gleich schlecht, aber letztlich tut sich nichts. Aber auf allen Ebenen muss natürlich was gemacht werden, damit das in die Zukunft geht. Und können wir natürlich einen Beitrag leisten, weil wir vielleicht einen anderen Blick auf Prozesse haben und auf Tätigkeiten, die meinetwegen SachbearbeiterInnen irgendwie machen, als andere Disziplinen. Oder wir können, sagen wir, mit unseren Tools und Methoden und unserer Erziehung irgendwie rausfinden, worum es da genau geht und da vielleicht ein besseres Bild malen. Aber wir sind nicht die, die das dann alleine lösen können. So, ne? Es ist immer ein großes soziotechnisches System und das als Ganzes zu bearbeiten, ist irgendwie super spannend. Ich war vor einer Weile tatsächlich einmal, hatte ich UX verlassen für ein Jahr und habe als Enterprise Architect in einem größeren mittelständischen Konzern, sagen wir mal so, gearbeitet. Ne? Das waren halt irgendwie ein Einzelhändler mit 400 Filialen in Deutschland. Und dort war ich in der Enterprise Architecture. Ne? Also da ging es explizit darum, genau diese Fragen zu beantworten, wie die Digitalisierung dort zu vollziehen sei, wie neue Prozesse oder wie man die Prozesse neu modellieren könnte, wie man neue entwickeln kann, die dem eigentlichen Geschäftsziel halt noch zuträglicher sind. Ja? Und das hatte mit dem, was wir als UXerInnen machen, nur wirklich sehr entfernt zu tun. Wir haben da Überschneidungspunkte gehabt, aber die Herangehensweise war doch eine ganz andere. Und das hat mir halt wirklich total deutlich gemacht, dass wir das nicht alleine schaffen können. Niemand kann das alleine schaffen. Und dass auch dort wieder so der Zusammenarbeit und das Vertrauen in die anderen Disziplinen, das Compassion und Understanding von vorhin, dass das eigentlich so die Dinge sind, die wir auch den anderen gegenüber aufbringen müssen. Ne? Wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Und die Probleme sind kompliziert und komplex.
Wie kriegen wir das dann aber hin, wenn wir, was mir häufiger passiert, in Unternehmen auf solche Haltungen stoßen, die auch völlig nachvollziehbar sind, so, das haben, also ich übertreibe mal jetzt so, das haben wir schon immer so gemacht, also diese Haltung. Also Menschen sind ja Veränderungen gegenüber erstmal ein bisschen skeptisch. Und wenn du jetzt in Unternehmen praktisch, sagen wir mal auf Sachbearbeiterebene oder so, versuchst die Prozesse zu verstehen und wenn dann eben Prozesse beschrieben werden, wo man jetzt mit einem Blick von außen sagen würde, okay, können wir vielleicht was verbessern, aber diejenigen, die das vielleicht schon viele Jahre machen, auch irgendwie damit zurechtkommen. Wie, also man kommt doch dann sicherlich an einen Punkt, wo man eigentlich eine Verbesserung sieht, aber trotzdem auf interne Widerstände stößt bei denjenigen, die Veränderung dann betrifft. Und es ist ja wahrscheinlich dann eigentlich keine Lösung, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt mal so zugewandt unseren Kunden gegenüber, dass wir ihnen ihren, sagen wir mal, suboptimalen Prozess lassen, um sie vor der Veränderung zu beschützen und den dann abbilden. Also das ist doch also ein relativ ein schmaler Grat oder auch eigentlich eine schwierige Transition, die man da dann auch intern vollbringen muss. Wie löst du das so in deinem Beratungsalltag?
Oh ja, super spannende Frage, finde ich, weil also ich habe darauf keine total unmittelbare Antwort. Also das, was für mich zutrifft, ja, und das ist bestimmt für andere total anders, ist, ich versuche das zuerst ein bisschen mit Humor zu lösen und dann eine bessere Welt aufzuzeigen. Ja? Und also Humor, Vision und Genauigkeit, glaube ich. Also das denke ich mir jetzt gerade aus, ne? Aber das ist das, was, also vielleicht funktioniert, aber das ist immer nur ein Teil. Weil nur damit kommt man halt nicht klar. Man braucht immer noch andere Leute, die andere Dinge tun, ne? Die Überzeugungsarbeit leisten, die Kommunikation in das Unternehmen reinmachen, die Leute mitnehmen und denen das auch vermitteln, ne? Und die Leute müssen auch vorbereitet sein, dass Veränderungen kommen. Man kann nicht denen einfach was vorsetzen. Niemand will das, ja? Niemand will mit einer Veränderung konfrontiert werden, die einfach da ist. Das ist nie gut. In keiner, ist es im Sportverein nicht gut. Das ist, wenn der Supermarkt die Regale umstellt, nicht gut. Ja? Hat keiner Bock drauf. Also man muss das vorher irgendwie ankündigen, man muss das ordentlich kommunizieren. Vielleicht beteiligen, wenn es passt. Ja? Also sozusagen offiziell, ne, mit Panels und Kram, so dass die Leute das Gefühl haben, sie sind da irgendwie Teil davon. So, also, aber was meinte ich vorhin mit den drei Wörtern? Also Humor. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, irgendwie, wir haben das schon immer so gemacht, dann, ich meine, das ist wirklich ein total bescheuerter, dober Witz, aber er funktioniert immer. Also ja, das ist das zweitbeste Argument, das es gibt, nichts zu ändern. Aber das Beste ist, wir haben es noch nie anders gemacht. Also die zwei besten Argumente sind, wir haben es immer schon so gemacht und wir haben es noch nie anders gemacht. Da kann niemand an, also das ist so unhintergehbar bescheuert, ja, das sozusagen hilft ein bisschen den Widerstand einzuhegen. So. Dann Vision. Aufzuzeichnen, wie das sein könnte, ja, ist, glaube ich, super wichtig. Und die Frage, welches Medium das ist oder so, oder wie man das macht, ist super individuell. Wir haben einmal war in der Situation, da habe ich so ein Business Process Modeling Notation Ding aufgemalt. Ne? So könnte der Prozess gehen. Weil die Leute dafür empfindlich waren. Ne? In einem anderen Projekt, also jetzt in einem Projekt, wo ich jetzt bin, haben wir einen Prototypen gemacht, ne? Einen Design-Prototypen. Für eine neue Welt. Und dann den getestet mit NutzerInnen und die gefragt, so, ja, ist die Information gut für dich? Also, so, nee, brauche ich nicht die Information, ich brauche aber eine andere Information. Ne? So, und dann haben wir das nochmal angepasst und allein dieses kleine Detail hat super viel oder steht für einen großen kommunikativen Hebel, nämlich erstens, wir zeigen, dass wir verstehen, was den Leuten wichtig ist. Wir sind bereit zuzuhören. Wir nehmen ihr Feedback auf. Und durch das Aufnehmen des Feedbacks können wir beweisen, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und das ist jetzt nur auf der Ebene der NutzerInnen. Wenn wir diese Geschichte an die EntscheiderInnen weitergeben, ja, und sagen so, hier, guck mal, wir haben das so und so gemacht. Das ist das, was die brauchen. Das ist das auch, was die wollen. Das wird deren Arbeit total erleichtern. Ja? Du siehst, dass der Task, und da hatten sie irgendwie Process Mining gemacht, das dauert super lang, keine Ahnung, das bleibt dann liegen und dann dauert halt eine Aufgabe 30 Tage. Ja? Das kann man halt auch schneller machen und zwar so, dass die Leute das sogar gut finden. Ja? Mit so einem Beispiel. Und dann sagen sie, so, komm, lass uns diesen Weg gehen. Das ist nicht so schwer. Wir werden in Zukunft noch härtere Brocken irgendwie aus dem Weg zu rollen haben, zusammen fachlicher Natur und in der Interaktion und so weiter. Aber trotzdem, das wird irgendwie ganz cool werden. Und da kann man, glaube ich, Leute dann irgendwie mitnehmen. So. Und der dritte Punkt war Genauigkeit. Und das ist halt super wichtig, in einem, wenn man glaubt, mit fachlich orientierten Leuten zusammenarbeitet und die fühlen sich erst dann ernst genommen, wenn man so, und das ist meine Erfahrung, ne? Das mag Mileage may vary oder so ähnlich sagt man immer. Wenn ich den Leuten klar machen kann, dass ich ihre Business-Objekte und ihre Begriffe besser verstehen will und am Ende besser verstehe als sie selber, dann erlauben sie mir auch damit zu spielen. Also wenn ich weiß, was ein Leistungsauftragsbestandteil genau ist, sagen wir mal, ne? Also bei einer Spedition das Aufstellen des Sofas. Wenn ich genau weiß, was das ist, besser als der Kunde selber, dann könnte ich dem auch sagen, guck mal, lass uns das in die und die Sache schieben und den Prozess so und so modellieren, weil das so ist. Weil das genau so funktioniert. Weil die, ne? Und Genauigkeit irgendwie überzeugt dann oft. Ne? Und dann, also ja,
Ist
Genauigkeit, Vision und Humor vielleicht.
ja
Das gilt für mich. Die anderen Begriffe, die es da auch noch gibt, ja, die es da noch braucht, Prozess. Transparenz im Angebotsverfahren, Relationship Management und so weiter. Das sind nicht meine Spezialgebiete, das können andere Leute besser. Zu sehen, was man selber mitbringen kann auf dem Weg, ne, und welche Kompetenzen man beisteuern kann, das ist halt, glaube ich, super wichtig, das rauszufinden. Aber das kommt mit der Erfahrung, wenn man das lang genug macht und vor allem mit Leuten macht, die einem das auch spiegeln können, dann wird man gegenseitig sich immer weiter verbessern und dann, glaube ich, steigen die Erfolgschancen.
Also das hat dann auch zu einem großen Teil mit Wertschätzung zu tun für die Aufgaben, die man da digitalisieren möchte. Und da die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn man tatsächlich mit Leuten spricht, mit denen sonst vielleicht weniger gesprochen wird, dann sind die total aufgeschlossen und freuen sich wirklich und sind dann auch ja positiv gestimmt. Vielleicht einer Veränderung gegenüber, wenn sie das Gefühl haben, ihre Bedürfnisse werden gehört und sie können ihre Bedürfnisse dann auch mit einbringen. Und das ist dann ein wichtiger Punkt auch in der Unternehmenskommunikation. Da sehe ich auch, dass oftmals viele Sachen halt sehr von oben herab übergestülpt werden, was mich letzten Endes aber wieder zu einem anderen interessanten Punkt bringt. Nämlich, wenn man sich jetzt so insgesamt vielleicht mal also wenn man so UX-Reifegradmodelle sich anschaut und dann guckt, okay, wenn wir jetzt die niedrigste Stufe betrachten, gar nicht nutzerzentrierte Entwicklung und die höchste Stufe, das gesamte Unternehmen ist nutzerzentriert oder kundenzentriert ausgerichtet. Da ist ja dann unterm Strich die interessante Frage immer, wie kommt man eigentlich in die nächsthöhere Stufe? Und meine Erfahrung ist, und dass sowas letzten Endes schon auch top-down besser und einfacher funktioniert als bottom-up. Also vor allem, wenn wir von In-house UX-Teams reden, ist es meiner Erfahrung nach oft so, dass man immer so an bestimmte gläserne Decken stößt, wenn jetzt nicht auf Führungsebene, C-Level, VP-Level oder so, entweder jemand vorhanden ist im Unternehmen, der Designprozesse versteht oder zumindest seine Entscheidungskompetenz, sage ich mal, dann an das UX-Team, sei es jetzt intern oder extern, delegiert. Wie ist so deine Erfahrung? Also, ich meine, wenn du jetzt in Unternehmen reingehst, ist ja wahrscheinlich, kommt der Auftrag ja wahrscheinlich so eher aus der Management-Ebene dann auch ja, kundenzentrierter zu werden, schätze ich mal. Aber wie ist so deine Erfahrung, wenn es darum geht, nutzerzentrierte Entwicklungsprozesse in einem Unternehmen auf das nächste Level zu heben?
Also da hast du ja echt super viele Punkte angesprochen, die alle, glaube ich, debattierwürdig sind. Also, bottom-up versus top-down. Ich glaube, wenn du schon, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, wenn schon ein UX-Team da ist, dann ist zumindest so viel Maturity schon da, dass die, sozusagen die unteren Bereiche, ne, von Nutzerzentrierung eigentlich gar nicht gegeben sind. Ne? Da kann Bottom-up gut funktionieren, wenn man noch gar nichts hat. Dann muss es einfach jemand machen und in die Hand nehmen und dann wächst das vielleicht ein bisschen. Ne? Also sozusagen auf den unteren Levels kann das gehen. Je weiter man ist, desto, oder ab einem bestimmten Punkt vielmehr, braucht es Management Buy-in. Das ist bei allen Dingen so. Wenn man irgendwas machen will, ohne dass das Management das unterstützt, ja, Veränderung ohne Management-Unterstützung geht einfach nicht. Punkt. Ob das Nutzerzentrierung ist oder die Einführung einer veganen Option in der Kantine, geht nicht. Ja? So, also von daher, das hat eigentlich erstmal gar nichts mit so sehr spezifisch mit UX Maturity zu tun, sondern halt generell mit Veränderungen in Unternehmen. Ich bin kein so ein super großer Freund von diesen Maturity-Modellen, aber vielleicht verstehe ich das einfach auch nicht gut genug. Wir haben ja zum Beispiel so einen Wirtschaftszweig, der, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, diese Verschlüsselungs, digitale Erpresser. Ne? Die kommen, verschlüsseln deine Festplatte, du zahlst irgendwie Bitcoin oder so eine Monero oder sowas, ja, und dann kriegst du das wieder. Ne? Diese Leute sind so super kundenzentriert wie sonst kaum eine andere Branche. Ja? Weil die wollen ja, dass du bezahlst. Die wollen nicht, dass du es einfach ignorierst. Die helfen dir, Bitcoin zu kaufen. Was ja für nicht digitale Menschen super schwierig ist, ja, oder Monero oder was die benutzen. So, natürlich sind die super kundenzentriert. Ist das aber eine gute Sache? Nee. Konzentrierung allein ist halt keine gute Sache. Das muss halt in das Ganze passen. Und deshalb muss das Ganze auch quasi vom Top-Level-Management so eingetütet sein, dass die Teile, die es ermöglichen, gutes Produkt zu machen, und damit meine ich jetzt nicht nur eins, was sozusagen, um das Thema von vorhin wieder irgendwie anzupingen kurz, ein Produkt ist für eine bessere Welt, sondern einfach nur wirtschaftlich und überhaupt und für die Marke und für den Konzern und so weiter ein gutes Produkt, sondern einfach ein gutes Produkt in dem Sinne. Ne? Und Kundenzentrierung ist da halt ein Aspekt. Auch eine Sache, die mir immer sehr am Herzen liegt, ist irgendwie Google macht immer so ein Annual DevOps Report, ne, wo sie sehr, sehr gut empirisch Studien machen. Nicht irgendwie, keine Ahnung, inspirierte Keynote-Talks, sondern halt tatsächlich Unternehmen analysieren und fragen, was da los ist bei denen. Um rauszufinden, wie gute Produkte gehen. Ja? Und da ist natürlich sowas wie persönliche Sicherheit, häufiges Releasen, Developer Experience, wenn es digitale Produkte sind, super wichtig, aber halt auch Kundenfeedback einarbeiten und nutzen. Ne? Und das ist aber halt ein Baustein im Großen und Ganzen des Bauens von guten Produkten. Und den Baustein ordentlich zu machen, das ist natürlich eine Frage von Maturity, aber es ist halt ein Baustein. Und wenn man jetzt sagt, wir brauchen den Baustein, wir müssen den hochziehen und welche anderen braucht es da noch? Ja? Oder sozusagen, worauf müssen wir uns da ausrichten? Dann würde ich mit, wie heißt das Buch noch? Design for Digital, glaube ich, mit denen mitgehen und sagen, na, wir müssen halt ein Kundenverständnis entwickeln und diese Sachen aufnehmen. Ne? Also das ist das, was wir machen. Dann brauchen wir auf jeden Fall sowas wie einen klaren digitalen Operational Backbone. Das ist eigentlich das, was wir vorher irgendwie kurz besprochen hatten, wo wir über Prozesse und dergleichen Dinge mehr, ne? Also Fachlichkeit ins Digitale bringen und nicht nur Faxe einscannen. Wir brauchen die Möglichkeit, schnell auf einer digitalen Plattform zu iterieren und neue Sachen auszuprobieren. Ja? Und all diese Dinge, die kann man gleichzeitig machen. Da gibt es noch ein paar mehr, ne? Also externe Developer-Plattformen, all solche Sachen. Ne? Also, wenn man jetzt sagt, ich will mein Unternehmen in die Zukunft bringen, dann muss ich diese Dinge alle tun. Aber vielleicht muss ich Nutzerzentrierung später machen, weil meine Fertigungsstraße einfach schon kaputt ist. Dann muss ich erstmal die aufbauen. Oder umbauen. Ja? Und Natürlich wäre es ganz gut, beides irgendwie gleichzeitig zu machen, aber vielleicht habe ich die Ressourcen nicht oder so. Aber jedenfalls, das ist halt ein Strang in einem großen Bestreben. Und dessen, glaube ich, müssen wir uns bewusst sein. So. Also, wir sind Teil von Bestrebung nach Digitalisierung. Und das ordentlich zu machen, ist nicht ganz leicht. Aber wenn das überhaupt klappen können soll, dann nur dadurch, dass das vom Top-Level-Management eingetütet ist und den richtigen Stellenwert kriegt. Wenn es das nicht kriegt, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in 2 Jahren, ne? Vielleicht in einem Jahr, wenn der Operational Backbone ordentlich steht. Ne? Wenn in SAP die Prozesse so gestreamlined sind, dass man überhaupt mal da mit Nutzern anfangen kann zu sprechen, NutzerInnen. Ja? Also deshalb ist sozusagen der Blick allein auf UX Maturity aus meiner Sicht greift halt viel zu kurz.
Ja, First things first, wie man so schön sagt. Also, ne, man muss
Genau,
erstmal,
aber
wenn man.
welches das erste Ding ist, was man anpackt, ja? Das muss man halt schauen. Und auch da können wir beisteuern, ne? Und wir sollten halt nicht so arrogant sein zu sagen, du musst immer als erstes das machen. Du musst als erstes das machen, was wir machen. Das ist kein guter Rat. Sondern du musst als erstes das machen, was richtig ist. Vielleicht können wir dir nicht super damit helfen, aber wir können dir damit helfen, das auf den Weg zu bringen. Und wenn du dann soweit bist, dann helfen wir dir richtig. Dann hast du schon einen Vertrauensvorschuss, kannst gleich mit mehr Leuten anfangen, hast mehr Attention und so weiter, ne? Also.
Du hast im Prinzip so ebenso beiläufig gesagt, dann vielleicht dieses, nicht dieses Jahr machen wir dann Sache X, sondern nächstes Jahr. Also solche Veränderungen sind ja auch immer ein langjähriger Prozess. Und wie so aus deiner Erfahrung so praktisch, also wenn wir jetzt trotzdem nochmal bei den Modellen bleiben, jetzt auch jetzt nicht im Einzelnen im Detail, aber wirklich, wie lange dauert es so aus deiner Erfahrung, bis so eine Veränderung auf ein nächsthöheres Level in einem Reifegrad tatsächlich dann auch stattfinden?
Also jede Antwort, die ich jetzt geben kann, ist wahrscheinlich falsch. Also deshalb sage ich einfach eine Zahl, die. Aber die für jede Unternehmung und wahrscheinlich auch für jeden Sprung von einem auf den nächsten Level, wenn es sowas gibt, unterschiedlich ist, aber vielleicht in 2 Jahren oder was, kann man wahrscheinlich das schon schaffen. Vielleicht, ja. Also wenn man sagt, ja, okay, ich bereite den Boden dafür, dass Leute anfangen, systematisch Research zu machen, zum Beispiel. Ja? Und der Research, der fließt ein in einen Teil meiner Produktentwicklung zum Beispiel. Ne? Das ist ja eine Sache, die kriegt man irgendwie hin. Machst es am Anfang mit Freien, ne? Und baust dann langsam ein Team auf. Das ist natürlich auch total schwer, wissen wir alle, ne? Wie schwierig das ist, Sachen dann irgendwie in-house zu bringen in unserem Bereich. Aber hey, kann irgendwie gehen. Ne? Das ist ein Schritt, der für manche Unternehmen an manchen Stellen bestimmt genau der richtige ist. Vielleicht muss man sich irgendwie jemanden einstellen, die UXerin ist, aber halt total gut Vorstand spricht. Ja? Keine Ahnung, vielleicht ist die Finanzvorständin in dem Unternehmen, um das es geht, eine, die aufgeschlossen ist, weiß ich nicht, das Potenzial von radikal gemessenen Abschlussstrecken irgendwie zu schätzen. Ja, dann musst du eine einstellen in der UX-Kiste, die sagt, ja, okay, das liefere ich, ja, und dann gewinne ich die Finanzvorständin für meine Sache und dann baue ich langsam mein Team auf und das funktioniert. Aber das ist halt auch wieder so ein super konkretes, kleines Beispiel, ne, für eine fiktive Firma, in der das zufällig so klappt. In anderen Firmen wird es irgendwie klappen. Du merkst, ich habe so ein bisschen Scheu vor diesen Generalisierungen.
Klar, das war ja auch wirklich eine sehr verallgemeinerte Frage und wie immer in unserer Branche kann man da eigentlich nur sagen, okay, es kommt darauf an. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Voraussetzungen da sind. Aber so die Quintessenz von dem, was du gesagt hast, für mich ist schon unabhängig, wie lange der Prozess jetzt vielleicht dauert, er dauert auf jeden Fall und man braucht
Klar.
interne Verbündete.
Auf jeden Fall. Und vor allem Verbündete und zusätzlich brauchen wir noch Sponsoren. Also, oder Leute, die das auch wollen aus dem Management. Die sagen, ja, das ist der Weg, wir gehen den zusammen, mach das mal. Mach das.
Ein Punkt, also einen kleinen Schlenker würde ich gerne noch machen. Also so eine Vision von diesem Podcast für mich auch, also für Leute, die jetzt praktisch so in Führungsrollen hineinwachsen aus unserer Branche, so eine Ressource zu schaffen und einfach denen die Möglichkeit zu geben, ein bisschen davon zu profitieren, von unserer Erfahrung, von deiner Erfahrung und der Erfahrung der anderen Gäste, die alle schon jetzt sehr lange im Geschäft sind. Und auch so eine Ressource zu schaffen, die ich persönlich auch vielleicht vor 20 Jahren irgendwie gern gehabt hätte. Und so wenn es jetzt wirklich darum geht, in einem Unternehmen ein Teamlead oder dergleichen zu werden, so es gibt vielleicht so die ersten Rollen, dann werden Teams aufgebaut. Was sind so aus deiner Erfahrung die wichtigsten Tipps, die du jetzt Leuten mitgeben würdest, die im UX-Bereich so in Führungsrollen hineinwachsen?
Also das Erste ist, du kannst das. Die anderen kochen auch nur mit Wasser. Nur weil du das noch nicht lange machst, heißt das nicht, dass das schlecht ist. Ja? Lass dich nicht gaslighten von irgendwie vom Management oder so, oder von deinen Kolleginnen auf derselben Ebene, die das nicht wollen, was du machst. Ja? Sondern du vertraue auf dein Gefühl. Du bist jetzt in so eine Rolle reingewachsen. Dann nimm sie an und trau dir das zu. So. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil wir alle in der einen oder anderen Form an diesem Imposter-Syndrom glaub leiden. Ne? Also ich glaube, also das ist auch eine wilde These, aber hey, na, wo soll ich sie raushauen, wenn nicht hier? Also ich glaube wirklich, dass das UX halt Leute anzieht, die einfach auch so drauf sind. Ne? Und das ist okay. So. Und das ist okay, wenn du so bist als Führungskraft. Dann such dir jemand, mit dem du darüber reden kannst, ne? Was dich da beschäftigt. Das ist, ne? Also so wie es im ersten Zelda irgendwie schon heißt, it's dangerous to go alone. Ist es. Mach das nicht. Such dir jemanden. Und Mentoring, Supervision, all sowas. Ne? Wenn deine Chefin das nicht zulässt, versucht das irgendwie über die Personalabteilung zu bekommen oder was weiß ich. So, und dann, was für mich immer eine Frage ist, und das ist heute noch so, wenn ich mit einer Situation konfrontiert bin, die viele Unsicherheiten hat oder ne, wo unterschiedliche Interessen da sind. Meinetwegen, du bist jetzt eine Führungskraft, ganz neu und eine deiner Mitarbeiterinnen hat ein Problem mit einer Kundin oder irgendwie, es gibt einen Konflikt innerhalb des Unternehmens oder so weiter. Oder es gibt irgendwas zu entscheiden. Ist die Frage, gehe ich rein oder nicht? Ne? Do I step up oder do I step back? Das ist nicht automatisch zu lösen. Das ist eine Frage, die man sich stellen muss, weil vielleicht kann deine Mitarbeiterin das selber lösen. Vielleicht traust du ihr das noch nicht zu, aber sie kann es trotzdem. Also das ist so, dafür ein Gespür zu entwickeln und vielleicht auch einfach mit den Leuten zu reden. Ne? Kann ich dich da unterstützen? Willst du das selber lösen oder brauchst du meine Hilfe? Eine Atmosphäre zu schaffen, in der so ein Gespräch möglich ist, finde ich, ist eine super, super hohe Kunst und ein Zeichen, also aus meiner Sicht, ja, für eine gute Führungskraft, die genauso unterstützt, die nach vorne geht, wenn es notwendig ist, zurücktritt, wenn es notwendig ist und die Wahrnehmung hat, wann oder ne, auf Basis der Wahrnehmung der Situation entscheiden kann, wann was zu tun ist. So. Das wären so die ersten paar Sachen. Guck nach innen, guck nach außen, entscheide dann. Und das zu lernen,
Also,
das kann man sich nur vornehmen.
ja, du hast auch jetzt Punkte angesprochen, die auch ein Stück weit so mit einer vielleicht einer Unternehmenskultur sogar zu tun haben, weil du gesagt hast, ne, wo dann also solche Gespräche möglich sind überhaupt. Jetzt haben wir ja auch so gleichzeitig die Situation, dass der Markt für UX-Fachkräfte, also zumindest bei uns in Deutschland, jetzt auch heiß umkämpft ist. Also teilweise haben Unternehmen ja wirklich auch Schwierigkeiten, Positionen zu besetzen. Und du siehst ja auch viele Unternehmen von innen in deiner Beratungstätigkeit. Vielleicht abschließend noch, wie müsste oder wie ist so eine Unternehmenskultur aus deiner Sicht hilfreich, damit tatsächlich Leute aus unserer Branche sich auch gut entfalten können? Hast du da noch vielleicht so ein paar Einsichten aus den Unternehmen, die du betreut hast, ohne jetzt natürlich Namen zu nennen, aber was gut funktioniert hat, was schlecht funktioniert hat und worauf Unternehmen achten sollten, um auch gute Mitarbeiter zu finden und die vor allem dann unterm Strich auch zu halten?
Ja, also dadurch, dass es ja immer noch so ein bisschen einen, wie sagt man, ein Anbietermarkt ist, ne? Also wir haben weniger UXerInnen, als wir da Stellen haben, zurzeit zumindest. Ist es natürlich für Unternehmen leichter, die ein anständiges Produkt haben. Ne? Also wenn ich mich entscheiden müsste, arbeite ich für ist egal, ich mache jetzt keine Beispiele. Also für irgendwas, was ich einfach wirklich nicht unterstützen kann, ja, oder was ich gut finde, dann würde ich für das arbeiten, was ich gut finde. Vielleicht sogar, weil. Und da muss ich sagen, das ist, ne, checking my privilege, weil ich mir das auch leisten kann, vielleicht ein bisschen weniger Geld zu verdienen, aber trifft nicht auf alle zu. Trotzdem würde ich mir wünschen, wenn wir es schaffen, die schlimmen, missbräuchlichen Unternehmen auszutrocknen, ne, und da einfach nicht mehr hinzugehen. So, das ist aber ein allgemeiner Punkt. Dann, was wichtig ist, also sowas wie. Die Developers, die sprechen immer von Developer Experience, ja. Also wenn ich nicht ordentlich arbeiten kann, da kann ich nicht ordentlich arbeiten, dann will ich da auch nicht hingehen. Also wenn ich die Tools nicht nehmen kann, die ich brauche, wenn ich mich jeden Tag über irgendeinen VPN-Token und eine, weiß ich nicht, noch irgendwie 100.000 Indirektionen auf eine Confluence-Seite, die langsam scrollt, einloggen muss, um dort meine Findings hinzuschreiben, dann macht das keinen Spaß. Also, lasst die Leute mit dem arbeiten, womit sie arbeiten wollen, liebe Unternehmen. Ja? Und kümmert euch darum, dass die Prozesse gut funktionieren, die uns das Arbeiten erleichtern. Ja? Es ist so oft der Fall, man sieht das so oft, dass das einfach egal ist. Dass den Leuten das egal ist. Und dann, ich sehe das tatsächlich häufiger, dass die Leute sich dann fragen, warum niemand für sie arbeiten will. Ja? Log dich mal ein in dein eigenes System. So, ist dann die Antwort. So, das ist so ein Punkt. Und natürlich sowas wie, ne, ein Umfeld, was persönliche Sicherheit ermöglicht, wo man der und die sein kann, die man ist. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube nicht, dass eine Firma sowas ist wie eine Familie oder so. Da gab es jetzt auch neulich irgendwie einen populären Post, glaube ich, auf Medium oder Substack oder irgendwo. Das ist, no, your office is not your family oder so. Ne? Aber, und das stimmt total. Aber dennoch ist es ja wichtig, sich nicht verstellen zu müssen. So, und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich halt an meinem aktuellen Arbeitgeber, na, bei UX&I einfach total schätze, weil wir da einfach als die sein können, die wir sind. Und das ist super, ja. Und wenn man das schafft, das zu erzeugen, das ist schwieriger, je größer das wird und so, das ist mir auch alles klar. Aber das ist natürlich ganz fantastisch. So. Und nicht zuletzt sind das spannende Aufgaben. Ja. Also ich weiß nicht, wer Spaß dran hat, eine Produktdetailseite zu optimieren auf noch 0,01 mehr Click-through oder Conversion oder was. Kann man machen. Finde ich persönlich nicht so spannend. Deshalb würde ich es nicht machen wollen.
Ja, sehr gute Punkte und können wir uns eigentlich nur wünschen, dass viele Unternehmen draußen diese Punkte aufgreifen, sich zu Herzen nehmen Und ich habe auch in meiner Karriere durchaus schon Unternehmen erlebt, wo solche Dinge, die du angesprochen hast, besser funktioniert haben und aber auch leider Unternehmen, wo solche Punkte nicht so gut funktioniert haben. Und ja, genau, dann ist es manchmal nicht verwunderlich, wenn man auch hohe Fluktuationen hat oder andersrum, wie du sagst, bei deinem jetzigen Arbeitgeber halt die Möglichkeiten geboten werden und dann auch Leute ja, sehr gerne kommen und womöglich sogar bereit sind, dann auch Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen, wenn aber die Rahmenbedingungen sehr gut sind. Das ist durchaus auch ein interessanter Punkt, den ich so beobachte. Rede ich auch oft mit meinen Kindern drüber, die jetzt so ihr Studium abschließen bzw. ihr Studium beginnen und so in die Arbeitswelt eintreten. Das ist auch noch ein interessanter Punkt, wieso die Anforderungen der jüngeren Generation an den Arbeitsmarkt sind. Da könnten wir uns wahrscheinlich auch noch sehr lange unterhalten. Aber trotzdem, genau, fand ich deine Punkte
Du,
jetzt
ein Punkt,
hervorragend. Ja, klar.
genau. Ein Punkt möchte ich noch machen, weil du gerade irgendwie Fluktuation und so erwähnt hast, ne? Finde ich super spannend. Bin ich erst jetzt in der letzten Zeit drauf gestoßen worden durch eine Diskussion mit Tobi, unserem Geschäftsführer. Es gibt durchaus Unternehmen, oder einem unserer beiden Geschäftsführer, es gibt durchaus Unternehmen, für die ist eine hohe Fluktuation total super. Und das war mir eigentlich in der Form auch nicht so ganz hundertprozentig klar. Ne? Also so Oldschool-Agenturen, die leben davon, dass die Leute nach 2 Jahren abhauen. Weil dann kommen irgendwie Leute rein, haben 5 Ideen in 2 Jahren und dann hauen sie ab und dann kommen die nächsten und die haben dann wieder 5 Ideen in 2 Jahren. Und das ist nicht schlecht. Und wenn man Bock darauf hat, dann soll man das machen. Ne? Also, und ich erzähle die Geschichte jetzt deshalb, weil das auch wieder nur meine Perspektive ist auf eine Arbeitswelt, in der ich persönlich mich wohlfühle. Ja? Andere Leute fühlen sich in anderen Situationen wohl. Und um nochmal ganz zum Anfang zurückzukommen und vielleicht das Schlusswort, wir müssen dafür sorgen, dass auch Leute, die vielleicht jetzt sich gar nicht wohlfühlen in dieser ganzen Digitalbubble, auch kommen können. Ja? Und die Tür aufmachen für die anderen Leute. Das sind wir den anderen Leuten und das sind wir der Zukunft schuldig. Ne? People of Color. Also wie viele Women of Color gibt es in Deutschland in der UX-Branche? Es ist sehr wenig. Es sind immer gerade in den Leadership Roles immer noch alte weiße Männer. Und genau. Das ist nicht gut.
Ja, also das ist der hervorragende Bogen zu der Einleitung unseres Gesprächs, weil ich genau an diesem Punkt in deinem Vortrag mich auch noch unterhalte, dass wir Safe Spaces auch anbieten müssen in unserer Arbeit. Und genau das hast du in deinem Vortrag ja auch angesprochen. Und insofern ist das tatsächlich, wie du sagst, wirklich ein tolles Schlusswort. Und ich bedanke mich ganz herzlich, Rainer, für deine Zeit. Es war wirklich sehr interessant.
Warte, warte, warte.
Ja?
Entschuldige, Thomas.
Noch ein Punkt. Sehr gut, immer
Ja,
raus
genau.
damit.
Ja, das ist ein enormer Punkt, genau. Weil wir gerade auf diese Safe Space-Thematik kamen, dann muss ich noch halt, ich habe mir das nicht ausgedacht, Karen Knee nennen, die den Vortrag, also von Atlassian jetzt, die den Vortrag dazu gehalten hat, auf den ich Bezug nehme in meinem Talk. Ja? Das war bei DesignX Virtual Talks, Karen Knee, UX Designer bei Atlassian. Nur damit, ne, also so sozusagen die Quelle genannt ist, hört euch das an. Das ist wichtig.
Sehr cool. Da können wir ja dann auch einen Link in den Shownotes dann noch bereitstellen. Dann
Genau.
kann sich jeder das und jede sich das nochmal genauer zu Gemüte führen. Total wichtiger Punkt. Hast du noch was? Ansonsten.
Nee, das war's jetzt soweit, ne? Also glaube ich.
Sehr schön.
Genau. Das
Ja,
hat super Spaß
dann
gemacht,
würde ich
Thomas.
tatsächlich sagen. Absolut, ja, ich bedanke mich wirklich sehr für deine Zeit. Hat mir auch sehr großen Spaß gemacht und waren, glaube ich, sehr, sehr viele spannende Punkte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dabei. Danke dir und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst vielleicht irgendwo mal wiedersehen, egal ob virtuell oder live. Ist auf jeden Fall immer sehr anregend.
Genau.
Vielen
Freue
Dank,
mich.
Rainer.
Super. Danke dir und schöne Grüße an euch.
Bis dann, danke, ciao.
Bis dann. Tschüss.